Hallo und herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 13. Februar 2026. Und wir haben eine Quelle dabei, die eine ziemlich fundamentale Frage stellt. Eine Frage, die, glaube ich, viele von uns umtreibt, gerade in diesen Zeiten. Was gibt einem eigentlich Halt, wenn die großen Gewissheiten um einen herum, naja, immer brüchiger werden? Womit wir uns heute beschäftigen, ist auch kein trockener wissenschaftlicher Text. Ganz im Gegenteil, es ist was sehr Persönliches. Ein Text von Kurt Oves Boerl, Titel Mein Credo. Also wirklich der Versuch, so einen ganz eigenen inneren Kompass zu formulieren.
Genau, und das ist auch unser Ziel hier. Es geht weniger darum, diese Regeln jetzt eins zu eins zu übernehmen, sondern wir wollen quasi dem Autor mal beim Denken zusehen. Wie entwickelt jemand für sich so eine Haltung? Eine, die auf Werten wie Verantwortung und Dialog aufbaut, aber eben ganz ohne diesen erhobenen Zeigefinger auskommt.
Ja, ohne diese Moralkeule.
Exakt. Wie findet man so eine innere Stabilität in einer ja doch immer lauter werdenden Welt? Das ist die eigentliche Kunst dahinter.
Okay, dann packen wir das doch mal aus. Der Autor fängt ja gleich mit einer ziemlich klaren Ansage an. Er sagt im Grunde, ich misstraue zwei Dingen zutiefst. Erstens, Idealen, die mir vorschreiben wollen, wie ich zu leben habe. Und zweitens einer Moral, die von außen kommt. Das ist schon ein starkes Statement.
Das ist es. Und das ist heute vielleicht sogar noch radikaler, als es auf den ersten Blick klingt. Wir sind ja ständig umgeben von Idealen.
Absolut, ja.
Sei es in der Werbung, auf Social Media, in politischen Programmen. Und Boerl sagt hier, nein, mein Ausgangspunkt ist nicht, was sein sollte, sondern was ist. Und dieses Was ist, speist sich für ihn aus zwei Quellen.
Und die wären?
Also zum einen die ganz persönliche, wirklich durchlebte Erfahrung. Einfach die Summe dessen, was einen so formt im Leben.
Okay.
Und zum anderen, darauf aufbauend, eine innere Ethik. Er hat dafür ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Er sagt, diese Ethik ist ein Wissen, das aus Liebe, Leid und Erinnerung wächst.
Mhm.
Das ist das genaue Gegenteil von so einem starren Moralkodex. Das ist was Organisches. Etwas, das vielleicht auch Narben hat.
Das leuchtet ein, aber ich frage mich da sofort, ist das nicht auch ein bisschen gefährlich? Wenn jeder nur noch auf seine eigene Erfahrung vertraut, wo bleibt da die Gemeinsamkeit? Führt das nicht in eine totale Beliebigkeit?
Das ist eine absolut berechtigte Frage. Und ich glaube, der Autor spürt diese Gefahr auch. Genau deshalb ist für ihn dieser Unterschied zwischen Moral und Ethik so wahnsinnig wichtig.
Erklären Sie das mal.
Moral, das ist für ihn das externe Regelwerk. Das, was oft absolut daherkommt und sagt, so und nicht anders ist es richtig. Seine Ethik ist aber dieser innere Kompass. Der speist sich zwar aus dem Subjektiven, ja, aber, und das ist der springende Punkt, er muss sich ständig an der Welt neu justieren.
Er ist also nicht statisch.
Genau. Das erklärt auch sein tiefes Misstrauen gegenüber allen, die er die Verkünder reiner Lehren nennt. Er sagt quasi, wer glaubt, die alleinige Wahrheit gefunden zu haben, der hat meistens aufgehört, nachzudenken und vor allem hinzuhören.
Okay, der Kompass muss also immer wieder neu kalibriert werden. Das macht Sinn. Aber ein Kompass allein bringt ja nichts. Man muss ja auch wissen, wie man navigiert. Gibt er da auch konkrete Hinweise? Also wie diese Ethik dann zur Handlung wird?
Ja, und das ist der nächste, sehr praktische Teil seines Credos. Er stellt ganz bewusst Verhaltensweisen gegenüber. Er sagt nicht einfach nur, sei gut. Er zeigt, welche Handlungen er anderen vorzieht. Eine Art Methodik für den Alltag sozusagen.
Zum Beispiel sagt er, er ziehe dem Postulat den Dialog vor. Das finde ich hochaktuell. Also lieber das offene Gespräch suchen, statt einfach nur eine Behauptung in den Raum zu werfen. So der Anti-Twitter-Ansatz quasi.
Richtig.
Oder dem Geplärre das Nachfragen. Lieber versuchen zu verstehen, warum jemand was sagt, anstatt einfach nur lauter zurückzubrüllen.
Genau. Und das zieht sich durch. Besonders wichtig finde ich die beiden anderen Punkte. Er zieht der Gesinnung die Verantwortung vor.
Das ist ein Riesenunterschied.
Ein gewaltiger Unterschied. Es zählt eben nicht nur, was für eine tolle Absicht ich habe, sondern es zählt, was am Ende bei meinem Handeln rauskommt und ob ich dafür gerade stehe.
Und der letzte Punkt?
Dem Übermaß das Maß halten. Das ist eine klare Absage an jede Form von Extremismus, ein Plädoyer für die Mitte, für Ausgewogenheit.
Dieses Maß halten klingt in unserer Kultur, die ja total auf Wachstum getrimmt ist, auf mehr, schneller, besser, schon fast subversiv. Aber all diese Dinge, Dialog, Nachfragen, Verantwortung, Das klingt nach unglaublich viel Arbeit.
Das ist es. Und er nennt es an einer Stelle auch selbst die stille Arbeit. Und das trifft es perfekt. Diese Haltung ist kein Wellnessprogramm, bei dem man irgendwann ankommt und entspannt ist.
Sondern?
Es ist eine andauernde Praxis. Man muss sich ständig selbst hinterfragen, sich zurücknehmen. Es ist eine aktive Philosophie, keine passive. Man entscheidet sich jeden Tag neu dafür.
Und diese anstrengende, stille Arbeit muss ja auf einem bestimmten Menschenbild fußen. Er scheint ja nicht zu glauben, dass der Mensch von Natur aus perfekt ist.
Ganz im Gegenteil. Er sieht den Menschen nicht als Krone der Schöpfung. Aber, und das ist ihm ganz wichtig, er gesteht ihm Würde zu. Und er traut ihm etwas zu. Er hält den Menschen für fähig zum Mitgefühl, zur Vernunft und zur Wachsamkeit. Das ist ein, ja, kein überoptimistisches, aber doch ein hoffnungsvolles Menschenbild.
Und daraus leitet er dann das ab, was für ihn das höchste Gut des Menschen ist.
Genau, die Freiheit.
Die Freiheit. Aber jetzt wird's wirklich interessant. Denn sein Freiheitsbegriff ist ein ganz anderer als der, der uns heute so oft begegnet.
Moment mal, da muss ich einhaken. Freiheit bedeutet für die meisten von uns doch gerade die Abwesenheit von Pflichten. So nach dem Motto, ich kann tun und lassen, was ich will, solange ich keinem schade. Das ist doch die landläufige Vorstellung. Richtig. Und Wörl dreht das quasi um. Für ihn ist Freiheit nicht die Abwesenheit, sondern die Quelle von Pflichten. Echte, gelebte Freiheit ist für ihn untrennbar mit Verantwortung verbunden. Das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Gedanke.
Okay, das müssen Sie erklären. Welche Pflichten erwachsen denn aus der Freiheit?
Er listet da 5 sehr konkrete Punkte auf. Erstens, die Pflicht, die Freiheit des anderen genauso zu wahren und zu verteidigen wie die eigene.
Das ist wichtig. Freiheit ist also nie nur mein eigenes Projekt.
Genau. Es ist immer ein gemeinschaftliches. Meine Freiheit endet nicht nur da, wo die des anderen anfängt. Ich habe die aktive Pflicht, auch für seine Freiheit einzutreten.
Stark. Was kommt noch?
Zweitens, ganz klassisch, sich an geltendes Recht zu halten. Drittens, gesellschaftliche Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen.
Also seinen Beitrag leisten.
Ja. Viertens, und da sind wir wieder bei der Verantwortung, für das eigene Handeln und dessen Folgen einzustehen. Und fünftens, da schließt sich der Kreis zum Maßhalten, die Pflicht, Macht nicht zu missbrauchen.
Puh, das ist ein ganzes Paket. Aber was passiert, wenn diese Pflichten in Konflikt geraten? Nehmen wir mal die Pflicht, das Recht zu achten und die Pflicht, die Freiheit eines anderen zu verteidigen. Was, wenn ein Gesetz die Freiheit von jemandem unterdrückt? Was würde Wörls Kompass dann raten?
Eine hervorragende Frage. Die zielt genau auf den Kern. Der Text gibt darauf keine explizite Antwort. Aber wenn man seiner Logik folgt, liegt die Lösung im Prozess. Er würde wohl nicht zu blindem Gehorsam oder zur Revolution aufrufen.
Sondern?
Sein Weg wäre der Dialog, das Nachfragen, das Abwägen. Er würde versuchen, den Konflikt sichtbar zu machen und auf eine Lösung hinzuarbeiten. Es gibt hier keine einfache Wenn-Dann-Regel. Die stille Arbeit besteht ja genau darin, diese Widersprüche auszuhalten und verantwortungsvoll zu navigieren. Seine Ethik ist eine des Sowohl als auch, nicht des Entweder-Oder.
Das macht es kompliziert, aber wahrscheinlich auch sehr lebensnah. Und damit das Ganze nicht zu abstrakt bleibt, bringt er es ja wieder auf eine sehr greifbare Ebene. Er spricht von ganz einfachen Regeln.
Ja, er erdet sich und seine Gedanken immer wieder. Er zitiert eine Abwandlung der goldenen Regel, die wir alle kennen. Füge keinem zu, was du selbst nicht erleiden magst. Und er sagt, so eine einfache Faustregel trägt einem im Zweifel oft weiter als die komplexesten Theorien. Es ist diese Rückbesinnung auf das menschliche Maß.
Das passt ja auch zu seiner Abneigung gegen Superlative. Er strebt nicht nach dem Größten oder Besten, sondern nach Ausgewogenheit. Er will nicht Recht haben, sondern verstehen. Nicht trennen, sondern verbinden.
Absolut. Eine sehr deeskalierende Grundhaltung. Und die gipfelt in seiner wirklich bemerkenswerten Definition von Toleranz. Ein Wort, das heute ja oft strapaziert wird.
Wie definiert er sie denn?
Er beschreibt Toleranz nicht als eine Pflicht oder einen Anspruch, sondern als eine Tugend. Und zwar eine, die nur dann echt ist, wenn sie freiwillig gewährt wird. Aus Einsicht und Mitgefühl. Er nennt sie ein Geschenk. Und dann kommt ein Satz, der es echt in sich hat.
Und der wäre?
Wer sie für sich fordert, verdient sie selten.
Wow, das ist hart. Das stellt ja die ganze moderne Debatte in der Toleranz oft lautstark eingefordert wird, quasi auf den Kopf. Heißt das, Minderheiten sollen nicht für Toleranz kämpfen?
Ich glaube nicht, dass er das so meint. Er würde wohl unterscheiden zwischen dem Kampf für gleiche Rechte, das ist für ihn ja eine Pflicht aus der Freiheit und der inneren Haltung der Toleranz. Sein Punkt ist, glaube ich, eher psychologischer Natur.
Inwiefern?
Sobald ich Toleranz als Forderung formuliere, erzeuge ich Gegendruck. Echte, nachhaltige Toleranz, so seine These, entsteht aber nicht durch Druck, sondern durch eine souveräne, innere Entscheidung, dem anderen Raum zu geben. Es ist eine Haltung des Gebens, nicht des Forderns.
Okay, das ist eine sehr anspruchsvolle Perspektive. Wenn ich das jetzt alles mal zusammennehme, diese Ethik aus Erfahrungen, der Fokus auf Dialog, diese an Pflichten gebundene Freiheit, das Maßhalten, gibt es da so etwas wie ein Dach für dieses ganze Gedankengebäude? Ein Prinzip, das alles zusammenhält?
Es gibt es, und es ist interessant, dass er am Ende zugibt, sich dieses Dach bei jemand anderem geliehen zu haben. All diese Prinzipien münden für ihn in einem einzigen, umfassenden Gedanken von Albert Schweitzer.
Und zwar?
Die Ehrfurcht vor dem Leben. Das ist für ihn die emotionale und philosophische Klammer für alles, was er vorher beschrieben hat. Dieser Begriff hebt sein ganzes Credo von der Ebene eines rationalen Regelwerks auf eine tiefere, fast schon spirituelle Ebene.
Es ist also nicht mehr nur eine Liste von Dingen, die man tun oder lassen sollte.
Genau. Sondern es ist eine grundlegende Haltung der Verbundenheit. Wenn man wirklich eine tiefe Ehrfurcht vor dem Leben an sich empfindet, dem eigenen und dem der anderen, dann ergeben sich Mitgefühl und Verantwortung fast von selbst. Dann füge ich dem anderen nichts Schlimmes zu, nicht weil es eine Regel verbietet, sondern weil ich es aus einer tiefen Verbundenheit heraus gar nicht kann.
Mhm. Es ist der emotionale Motor dahinter.
Exakt. Der Motor hinter der ganzen rationalen Mechanik.
Also, was bedeutet das alles? Wenn wir auf unsere Ausgangsfrage zurückkommen, was trägt, wenn alles wankt? Die Antwort von Kurt Ovoehr scheint zu sein, nicht ein äußeres System, keine Ideologie, sondern ein Kompass, den man in sich selbst baut und eben ständig neu justiert.
Ja, ein Kompass, der durch Erfahrung geeicht wird, durch Reflexion korrigiert und durch Verantwortung am Laufen gehalten wird. Und der entscheidende Punkt, den er ja selbst macht, ist, das hier ist sein Weg. Er will niemandem etwas vorschreiben. Der eigentliche Wert dieses Textes liegt daher vielleicht weniger in den konkreten Antworten,
sondern in der Einladung.
Ja, in der Ermutigung, sich diese Fragen überhaupt erst einmal selbst zu stellen. Er lädt sie als Hörer quasi dazu ein, mit der stillen Arbeit am eigenen Credo zu beginnen.
Was uns zu einem abschließenden Gedanken für Sie bringt. Der Autor misstraut Idealen, die einem das Leben von außen vorschreiben wollen. Wenn wir das mal in unsere heutige Zeit übersetzen, in eine Welt voller Algorithmen, die uns die perfekte Meinung vorsortieren und voller Apps, die uns sagen, wie wir zu schlafen, essen und zu fühlen haben, um optimiert zu leben.
Dann stellt sich eine hochaktuelle Frage. Was bedeutet es heute, die eigene, vielleicht unperfekte, widersprüchliche, aber eben authentische Lebenserfahrung zu verteidigen? Gegen eine von außen diktierte, datengetriebene und scheinbar perfekte Version davon, wie ein Leben auszusehen hat. Das ist vielleicht die moderne Form der stillen Arbeit, von der Kurt Ovoehr spricht.